Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Deutschland steht hier hervorragend da. Wir haben lange Zeit über die schwarze Null geredet. Wir haben eine von der Struktur her grundgesunde Wirtschaft.
Deutschland kann gut durch die Corona-Krise kommen, glaubt der Ökonom Marcel Fratscher hier gestern Abend in der ZDF-Sendung Markus Lanz. Doch wie gut kommen wir tatsächlich durch diese Corona-Krise? Welche Hilfen Bund und Länder heute auf den Weg gebracht haben, das schauen wir uns an in dieser Sendung. Und auch, welche neuen Vorkehrungen für Pflegeheime gelten. Ich bin Sina Fröndrich, willkommen. Zunächst aber weiten wir den Blick, denn andere Länder in Europa, die haben zumindest eine denkbar schlechtere Ausgangslage als wir. Italien beispielsweise. Das Land schnürt Hilfspakete mit Geld, das es eigentlich nicht hat. Die Schuldenspirale dreht sich weiter, droht der Gemeinschaftswährung, dem Euro, damit die nächste Krise. Die Europäische Zentralbank jedenfalls, die sorgt vor und hat nun ein Notfallprogramm aufgelegt. Kann das den Euro stützen? Brigitte Scholtes informiert.
Außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliche Maßnahmen, twitterte EZB-Chefin Christine Lagarde heute Nacht um 1 Uhr. Wir bekennen uns ohne Grenzen zum Euro. Die EZB wolle das volle Potenzial ihrer Möglichkeiten nutzen. Sie beginnt zunächst mit dem Notfallprogramm wegen der Pandemie, kurz PEP. Danach will sie sowohl Unternehmens- als auch staatliche Anleihen im Volumen von 750 Milliarden Euro aufkaufen. Die kommen hinzu zu den 120 Milliarden Euro, die die Notenbank bis Jahresende zusätzlich in Anleihenkäufe stecken will. Das hatte sie ja vor einer Woche angekündigt. Die Finanzmärkte reagierten zunächst erfreut. Es müsse alles dafür getan werden, dass aus der wirtschaftlichen Krise keine Finanzkrise werde, sagte Ulrich Kater, Chefvolkswirt der DK Bank.
Jetzt muss stabilisiert werden und natürlich gibt es Erwartungseffekte an den Märkten, gehen auch Kurse zu stark nach unten bei der Unsicherheit, die wir verspüren. Und dass sich das System von heute auf morgen umstellt auf diese Rahmenbedingungen, das ist eben nicht ohne Unterstützung der Manager des Finanzsystems, das heißt der EZB, auch des Finanzministeriums möglich. Und diese Bestrebungen laufen zurzeit.
Der Überraschungskurs zeigte zunächst Wirkung. An den Finanzmärkten gingen die Renditen für 10-jährige Staatsanleihen Italiens auf 1,45% zurück. Deutsche 10-jährige Bundesanleihen rentierten zunächst mit minus 0,35%. Doch im Laufe des Tages ließ diese Wirkung nach. Nun rentieren die 10-jährigen italienischen Anleihen schon wieder mit gut 1,8%, die deutschen bei minus 0,19%. Eine solche starke Bewegung im Tagesverlauf, das sei schon ungewöhnlich, ist am Markt zu hören. Die EZB habe richtig gehandelt, sagt auch der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratscher. Man wolle unbedingt Panik an den Finanzmärkten verhindern.
Auch die EZB wird natürlich in dieser schwierigen Lage sein, gerade auch den schwächsten Ländern, die am verletzlichsten sind, sprich vor allem Italien, zu helfen. Da sind ja aber Grenzen gesetzt. Denn wenn hier Zweifel entstehen über die Solvenz, über die Nachhaltigkeit der italienischen Staatsverschuldung, die bei knapp 135% bei mehr als dem doppelten Deutschlands liegt, damit kann eine Zentralbank nicht umgehen. Eine Zentralbank kann lediglich Spekulationen in den Märkten verhindern, genug Liquidität zur Verfügung stellen.
Diese Geldspritze soll auch den Banken helfen, die italienische oder auch griechische Staatspapiere in ihren Büchern haben. Das sind einige deutsche, aber vor allem französische Banken. Denn die könnten im anderen Fall womöglich zu sehr belastet werden und einige in die Insolvenz schlittern, sagte der frühere IFO-Chef Hans-Werner Sinn in diesem Programm. Auch wenn er das EZB-Programm in diesem Fall für gerechtfertigt hält, so mahnt er doch:
Diese Automatismen, die da schleichend gewaltige Geldmengen umverteilen über die EZB, die im Grunde für manches, was sie tut, gar nicht befugt ist, die sehe ich mit Sorge.
Die EZB beschließt ein Notprogramm und es stellt sich die Frage, folgt nach der Corona-Krise eine zweite Euro-Krise oder ist das alles Panikmache und auch viel zu verfrüht? Wie das Ganze in Brüssel gesehen wird, das hat Peter Kapern zusammengetragen.
Es ist ein Lob, mit dem Christine Lagarde, die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, durchaus rechnen konnte. Gut gemacht, EZB, twitterte Italiens Regierungschef Giuseppe Conte heute früh. Da hatte er gerade erfahren, dass die EZB beschlossen hatte, ihr Ankaufprogramm für Staats- und Unternehmensanleihen drastisch auszuweiten, auf 750 Milliarden Euro bis Ende des Jahres. Das wird der Regierung in Rom helfen, die Kosten zur Bewältigung der Corona-Krise zu stemmen, trotz eines Schuldenbergs von jetzt bereits 134% des Bruttoinlandsprodukts. Lob für die Entscheidung der EZB kam auch aus dem Europaparlament, der grüne Finanzexperte Sven Giegold.
Die EZB handelt völlig richtig. Die Corona-Krise darf nicht zu einer neuen Euro-Krise werden.
Und die Gefahr, dass aus der Corona-Krise eine Krise der Gemeinschaftswährung wird, ist durchaus real. In den letzten Tagen war der Risikoaufschlag, der sogenannte Spread, für italienische Staatsanleihen schon drastisch angestiegen. Italien musste gestern für seine 10-jährigen Staatsanleihen rund 3 Prozentpunkte höhere Zinsen zahlen als Deutschland. Heute, nach der EZB-Entscheidung, entspannte sich die Situation. Sollte der Spread aber wieder anwachsen, wäre die Währungs- Union insgesamt akut gefährdet, meint Jens Südekum, Wirtschaftswissenschaftler an der Universität in Düsseldorf.
Wenn wir jetzt falsch agieren, dann wird aus der Corona-Krise eine Euro-Krise und der Euro ist am Ende. Das ist tatsächlich so. Und das würde dann passieren, wenn jetzt die Finanzierungskonditionen unterschiedlicher Euro-Länder sozusagen auseinanderdriften, wie wir es im Prinzip in der Eurokrise 2011, 2012 gesehen haben.
Die EU-Mitgliedstaaten scheinen die Gefahr einer neuen Finanzkrise durchaus zu sehen. Jedenfalls wird bereits fieberhaft überlegt, welche weiteren Pfeile zur Rettung des Euro die EU noch im Köcher hat. Die EZB könnte ein Instrument nutzen, das sie nie zuvor eingesetzt hat. OMT heißt es. Es ermöglicht den Ankauf kurzlaufender Staatsanleihen. Auch der Euro-Rettungsschirm ESM hat nach Auskunft seines Chefs noch ungenutzte Reserven.
We have an unused lending capacity of 410 billion Euro.
Ein ungenutztes Kreditvolumen von 410 Milliarden Euro habe der ESM, sagte Klaus Regling nach den Beratungen mit den EU-Finanzministern am vergangenen Montag. Damit könnte Euro-Mitgliedstaaten eine vorbeugende Kreditlinie eingeräumt werden, um Spekulanten abzuwehren. Experten fordern zudem, eine solche Kreditlinie nicht an Reformauflagen zu knüpfen, anders als frühere Hilfskredite des ESM. Denn schließlich sei ja keines der Euro-Länder dafür verantwortlich, von der Corona-Krise getroffen worden zu sein. Der Wirtschaftswissenschaftler Jens Südekum.
Das wichtigste Prinzip ist, dass ganz klar ist, das ist eine gesamteuropäische Krise. Da sind alle reingeraten, unverschuldet, auch Italien. Und deswegen ist jetzt auch die Stunde der europäischen Solidarität in finanzieller Hinsicht.
Und noch ein anderes Instrument zur Abwehr einer Euro-Krise wird diskutiert. Eines, das bislang von Deutschland strikt abgelehnt wurde. Euro-Bonds, also gemeinsam ausgegebene Schuldscheine der Euro-Länder, die die hochverschuldeten Staaten in der Eurozone in den Genuss niedrigerer Zinsen bringen würden. Italiens Regierungschef Conte hat sie beim jüngsten Videogipfel der Staats- und Regierungschefs umgetauft auf den Namen Corona-Bonds und vorgeschlagen. Und Bundeskanzlerin Angela Merkel hat nicht direkt abgewinkt, wie in der zusammengeschalteten Runde durchaus aufmerksam registriert wurde.
Beobachtungen von Peter Kapern aus Brüssel. Geschäfte müssen zubleiben, Aufträge werden storniert. Gerade die kleinen Betriebe, die stehen zurzeit vor großen Herausforderungen. Und das gilt auch für Selbstständige. Ihre Existenz ist bedroht. Einkommen brechen weg. Was sie jetzt brauchen und was sie fordern. Markus Plettendorf hat sich umgehört.
Neben Ladeninhabern und Restaurantbesitzern ist vor allem der Kultur- und Veranstaltungsbereich besonders betroffen. Theater und Museen haben geschlossen, Konzerte fallen aus, Messen und Kongresse sind abgesagt. Und in diesen Bereichen arbeiten viele Selbstständige, Messebauer, Veranstaltungs- und Bühnentechniker, Sänger, Schauspieler und Musiker. Sie werden fast immer nur pro Auftrag oder Auftritt bezahlt.
Durch dieses Veranstaltungsverbot, wenn man das so nennen will, ist mir jetzt halt natürlich irgendwie zu 100% mein Einkommen weggebrochen. Dazu kommt auch noch, dass meine Freundin auch in der Veranstaltungsgastro arbeitet. Das heißt, uns als Familie fällt jetzt einfach 100% Einkommen weg.
Claudio Malaguti ist seit 17 Jahren selbstständiger Tontechniker. Eigentlich waren seine Auftragsbücher bis weit in den Sommer hinein gut gefüllt. Ebenso wie bei Hans-Jürgen Knipphals, der seinen Lebensunterhalt als Musical-Musiker und Lehrbeauftragter bestreitet.
Jetzt sind ja im Prinzip alle Theater geschlossen. Das heißt, ich erhalte keine Buchung. Und auch die Buchungen, die schon existiert haben, die werden auch sozusagen nicht in irgendeiner Form nachgezahlt, sondern die fallen einfach unter den Tisch. Das Zweite sind meine Hochschulaktivitäten. Und da heißt es jetzt auch, alle Hochschulen und alle Schulen sind geschlossen. Also gibt es keine Lehrveranstaltung. Im Augenblick ist es definitiv so, dass meine Einkünfte eigentlich jetzt auf Null sind.
Hans-Jürgen Knipphals hofft, zumindest seine Unterrichtsstunden bis zum Semesterende nachholen zu können. Claudio Malaguti will beantragen, seine Steuervorauszahlungen zu reduzieren, um etwas länger über die Runden zu kommen. Einen Kredit aufzunehmen kommt für ihn, wie wahrscheinlich für die meisten der etwa 2 Millionen Soloselbstständigen in Deutschland, nicht in Frage. Denn selbst wenn er an die bereitgestellten Mittel der KfW herankäme, bliebe die Frage, wie ein entsprechendes Darlehen jemals zurückgezahlt werden könnte. Claudio Malaguti hofft, wie viele andere Solo-Selbstständige, nun auf unbürokratische und kurzfristige Hilfen. Vor allem aber, dass die Zwangspause im Kultur- und Veranstaltungsbereich so schnell wie möglich wieder beendet wird.
Ja, aber welche Hilfen das sein könnten, darüber ist sich die Bundesregierung noch nicht ganz einig. Eines wissen wir schon, Hilfen mit der Gießkanne, die wird es nicht geben für die bis zu 5 Millionen Solo-Selbstständigen. Aber vielleicht gibt es einen Fonds, 40 Milliarden Euro könnte der umfassen, wenn sich die Bundesregierung darauf verständigt. Sie hat ihre Gespräche heute unterbrochen und setzt sie in einer knappen Stunde fort. Wo es hakt, weiß Theo Gers.
Die Kleinen bekommen ein ganz großes Hilfspaket. 40 Milliarden, vielleicht sogar 50 Milliarden Euro will die Bundesregierung bereitstellen. Geholfen werden soll den Ein-Mann- und Ein-Frau-Unternehmen, die als Therapeuten und Heilpraktiker, Musiker, Fensterputzer, Fahrschullehrer oder Schausteller jetzt keine Kunden, Behandlungen oder Auftritte mehr haben. Geholfen werden soll Unternehmen, die außer einem Lieferwagen, einem Instrument oder einer angemieteten Praxis oft nur sich selbst als Kapital einsetzen können. 4 bis 5 Millionen Betroffenen soll geholfen werden, aber weil unzählige Details noch offen sind, vertagte sich das Krisenkabinett auf den Abend. Dabei steht Wirtschaftsminister Altmaier im Wort. Es soll schnell gehen, versicherte er am Morgen im Deutschlandfunk.
Entscheidend ist, dass wir schnell und unbürokratisch helfen. Dafür können auch Zuschüsse in Betracht kommen. Ob man das einen Notfallfonds nennt oder ob man es anders organisiert, das werden wir gemeinsam in der Bundesregierung in den nächsten Stunden diskutieren und entscheiden.
Heute Abend soll das Hilfspaket in den Grundzügen stehen. Am Montag will das Bundeskabinett dann auf einer vorgezogenen Sitzung die Gesetze auf den Weg bringen, damit der Bundestag, er hat das Haushaltsrecht, auch noch nächste Woche im Eilverfahren alles verabschieden kann.
Es gibt natürlich laufende Betriebsmittelkosten, die völlig unabhängig davon sind, ob gerade Gewinne gemacht werden, ob Umsätze stattfinden. Denken Sie an Ladenmieten beispielsweise. Und da muss man sehen, was kann abgedeckt werden durch die Betriebsmittelkredite und wo muss man gegebenenfalls auch bereit sein, verlorene Zuschüsse zu zahlen.
Auf Bundesebene wird derzeit nicht nur gerungen, ob es bei der Übernahme von laufenden Betriebskosten eher um Zuschüsse oder doch rückzahlbare Überbrückungshilfen oder einen Mix aus beidem geht. Thema ist auch der Vorschlag von Arbeitsminister Heil, Solo-Selbstständige mit Mini-Einkommen, die jetzt noch weiter zurückgehen oder ganz wegbrechen, einen leichteren Zugang in die Grundsicherung zukommen lassen zu können, etwa indem für die Zeit der Krise auf die sonst notwendige Vermögensprüfung verzichtet wird. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder treibt dabei den Bund und die anderen Länder fast schon vor sich her. Denn Bayern hat bereits so ein Hilfsprogramm. 10 Milliarden Euro ist es schwer. Seit heute können Anträge gestellt werden. Morgen soll das erste Geld fließen.
Es geht um die kleineren Betriebe bis hin zu Ein-Mann-Unternehmen. Wir lassen Sie nicht allein. Sie erhalten eine schnelle und unbürokratische Soforthilfe von bis zu 30.000 Euro, die nicht zurückgezahlt werden muss. Das ist kein Kredit.
Betont Söder am Vormittag, wobei 30.000 Euro Soforthilfe an Unternehmen gehen mit über 250 Beschäftigten. Wer bis zu 5 Mitarbeiter hat oder als Solo-Selbstständiger arbeitet, kann maximal 5.000 Euro bekommen, um erstmal in puncto Lebensunterhalt, aber auch mit Blick auf Mietzahlungen, Leasing oder Kreditraten über die Runden zu kommen. Dabei verdüstern sich die konjunkturellen Aussichten weiter. Der IFO-Index, der die Stimmung in tausenden Unternehmen misst, stürzte heute um fast 9 auf nur noch 87,7 Punkte ab.
Es wird eine sehr harte Rezession werden,
sagt dazu IFO-Präsident Clemens Fuest und rechnet vor, schrumpft die Produktion wegen Corona einen Monat lang um die Hälfte, schrumpft die deutsche Wirtschaft aufs Jahr gerechnet um 4%. Dauert es länger, würde es zweistellig.
Theo Gers aus Berlin war das. Und auch unabhängig von einem möglichen Hilfsfonds gibt es Optionen für Selbstständige und Kleinunternehmen. Welche? Dazu haben wir auf deutschlandfunk.de einige Fragen beantwortet. Und ein weiteres Beispiel, wie ein Selbstständiger mit der derzeitigen Situation umgeht, hören Sie in unserem Podcast Deutschlandfunk der Tag. Und während auf Bundesebene noch über Hilfen gesprochen wird, handeln einzelne Bundesländer. Nordrhein-Westfalen hat einen eigenen Rettungsschirm aufgespannt und darüber informiert Moritz Küpper.
25 Milliarden Euro. Eine Summe, die etwa ein Drittel des gesamten Landeshaushaltes ausmacht, will die Regierung in Deutschlands bevölkerungsreichstem Bundesland Nordrhein-Westfalen in einem Nachtragshaushalt auf den Weg bringen, um einen Rettungsschirm zu spannen. Mit Bürgschaften, Krediten und Steuerstundungen sollen großen, kleinen und in der Gründung befindlichen Unternehmen mit Maßnahmen geholfen werden, die über die Aktivitäten des Bundes hinausgehen. So müssen von der Corona-Krise betroffene Unternehmen, die Fristverlängerungen für die Umsatzsteuer beantragen wollen, dafür in Nordrhein-Westfalen zunächst keine Sonderzahlungen mehr leisten. Zudem sollen die Steuerstundungen zinslos sein. Der Rahmen für Großbürgschaften in NRW wird von 900 Millionen auf 5 Milliarden Euro erhöht werden. Anträge dafür sollen binnen einer Woche bearbeitet werden. Kleine Unternehmen sollen sogenannte Expressbürgschaften in Höhe von bis zu 250 Euro innerhalb von 3 Tagen erhalten. Dabei gehe es vor allem auch darum, dass bis Ende des Monats Gehälter gezahlt werden können. Parallel soll es Landesmittel mit, Zitat, zuschussähnlichem Charakter für kleinere Unternehmen wie beispielsweise Taxifahrer geben, sowie bereits laufende Förderprogramme für Start-ups verlängert werden.
Ja, und von Düsseldorf nach Hamburg, denn auch dort wird der Senat tätig und will Soloselbstständige und kleine Betriebe schützen und sie unterstützen. Wie? Das weiß Axel Schröder.
Der Hamburger Senat will mit seinem landeseigenen Rettungsschirm, der Hamburger Corona-Soforthilfe HCS, vor allem kleinere und mittlere Unternehmen, Freiberufler, aber auch private Betreiber kultureller Einrichtungen und Sportvereine in der Corona-Krise unterstützen. Neben den bereits zugesagten zinsgünstigen Krediten können die Unternehmen und Soloselbstständigen nun auch direkte Zuschüsse der Hamburger Investitions- und Förderbank beantragen, sagt Finanzsenator Andreas Dressel.
Wir wollen Beschäftigung sichern, wollen Arbeitsplätze sichern, wir wollen die Unternehmen, die hier die Wertschöpfung dieser Stadt auch gewährleisten, erhalten und wollen einen aktiven Beitrag dazu leisten in Ergänzung der Maßnahmen des Bundes mit ganz zielgerichteten, spezifischen Maßnahmen, die zur Hamburger Situation passen.
Selbstständige ohne Angestellte können mit 2.500 Euro rechnen, Kleinbetriebe mit 10.000, größere Unternehmen mit über 50 Beschäftigten mit 25.000 Euro. In der kommenden Woche soll das Antrags- und Auszahlungsverfahren anlaufen. Und die Hamburger Behörde für Kultur und Medien legt einen eigenen Hilfsfonds Kultur in Höhe von 25 Millionen Euro auf. Die Gelder sollen an kulturelle Einrichtungen wie Privattheater oder Musikclubs fließen, aber auch einzelne Künstlerinnen und Künstler sollen von direkten Zuschüssen profitieren.
Und auch das Bundesland Hessen stellt Hilfen in Aussicht. Dort sind es insgesamt 7,5 Milliarden Euro. Wie gehen die Pflegeheime mit dem Coronavirus um? Darüber haben wir vor 2 Tagen an dieser Stelle gesprochen. Und nun wurden Maßnahmen beschlossen von Gesundheitsminister Jens Spahn. Eine der Pflegestöße, der soll ausgesetzt werden. Claudia Plass weiß mehr.
Angesichts der Corona-Krise brauchen Pflegebedürftige besonderen Schutz. Das betonte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Ältere und Menschen mit Vorerkrankungen seien durch das Coronavirus am stärksten betroffen, sagte der CDU-Politiker. Aber auch Pflegekräfte müssten nun unterstützt werden. Um Pflegekräfte zu entlasten, sollen unter anderem bürokratische Hürden abgebaut werden. Entsprechende Maßnahmen seien mit Pflegekassen und Pflegeverbänden vereinbart worden, so Spahn. Konkret soll etwa der Pflege-TÜV zur Qualitätsüberprüfung der Einrichtungen zunächst befristet bis September ausgesetzt werden. Es sei denn, in Einzelfällen würden die Pflegekassen über Missstände informiert, dann solle anlassbezogen geprüft werden. Um persönliche Kontakte zu vermeiden, sollen Pflegebedürftige zudem nicht körperlich untersucht, sondern nach Aktenlage oder telefonischem Gespräch entsprechend für einen Pflegegrad eingestuft werden. Auch bei persönlichen Beratungsgesprächen in der häuslichen Pflege gilt, persönliche Kontakte einzuschränken.
Und setzen die verbindlichen Besuche aus. Beratungsgespräche, wenn sie gewünscht werden, sind natürlich weiterhin trotzdem möglich, idealerweise dann telefonisch, digital oder per Video.
Auch Vorgaben zum Personalschlüssel in Pflegeheimen werden befristet ausgesetzt. Pflegekassen sollen zudem Einnahmeausfälle in Einrichtungen übernehmen. Geplant ist auch, dass Mitarbeiter des medizinischen Dienstes der Krankenkassen mit Pflegekräften und Ärzten aushelfen, und zwar in solchen Einrichtungen, Gesundheitsämtern und Krankenhäusern, in denen Personal fehlt.
Pflege kann nicht jeder. Pflege ist kein Beruf wie jeder andere. Das zeigt sich gerade in diesen Zeiten wieder beim Kampf gegen das Coronavirus. Sind die Pflegekräfte eine der tragenden Säulen unseres Gesundheitswesens.
Mit dem vereinbarten Programm, so Spahn, solle ein Signal der Entlastung gesendet werden.
Aus Berlin, Claudia Plass. Urlaubsreisen werden verschoben, Geschäftsreisen storniert. Der Passagierflugverkehr, der findet zurzeit so gut wie nicht statt. Die Lufthansa reduziert ihr Angebot deswegen weiter auf 5% bis Mitte April. Lufthansa-Chef Spohr sagt, man habe jetzt einen Flugplan wie etwa im Jahr 1955. Wird all das reichen, um durch die Krise zu kommen? Roman Warschauer aus Frankfurt am Main.
Lufthansa-Chef Carsten Spohr machte eins heute auf der Bilanz-Pressekonferenz mehrfach deutlich.
Unser Unternehmen ist im Ausnahmezustand.
Durch die Corona-Krise bleiben die Passagiere weg. Buchungen gehen kaum noch ein. Die Entwicklung ist extrem dynamisch.
Wir werden nun interkontinentale Flüge nunmehr fast vollständig einstellen. Im Vergleich zum ursprünglich geplanten Programm bleiben dann insgesamt nur noch 5% übrig.
Die Tochterfluggesellschaften Austrian Airlines, Brussels Airlines oder auch Air Dolomiti haben ihren regulären Betrieb eingestellt oder werden das in den kommenden Tagen tun. Was übrig bleibt, läuft vor allem über das Drehkreuz Frankfurt. Aber auch da wird es gerade einmal gut 30 Flüge am Tag geben. In München sind es 10. Von den insgesamt gut 760 Flugzeugen im Konzern bleiben 700 zunächst am Boden, was wiederum andere Herausforderungen mit sich bringt.
Es gibt kaum Platz an den unseren Heimatflughäfen dafür. Wir sind gerade mit der Fraport uns einig geworden, dass wir hier eine Start- und Landebahn sperren müssen in Frankfurt, um dort einen Teil unserer Flugzeuge zu parken.
Von Montag an wird die neue Landebahn im Nordwesten des Flughafens gesperrt. Andere Flugzeuge werden etwa in Berlin-Schönefeld bzw. am BER geparkt. Um die schwierige Situation zu überstehen, will Lufthansa nun vor allem das Geld zusammenhalten. Ulrik Svensson, der Finanzvorstand des Konzerns, war heute aus Stockholm zugeschaltet. Nicht fliegen scheint dabei viel Geld zu sparen.
Unser Anteil an variablen Kosten liegt bei etwa 60%. Das ist im Vergleich zu anderen Fluggesellschaften sehr hoch. Diese Kosten beziehen sich vor allem auf Treibstoff sowie Abgaben und Gebühren. Und die sinken direkt, wenn wir einen Flug absagen.
Auch bei den Personalkosten soll gespart werden. Für die Lufthansa AG wurde bereits Kurzarbeit für rund 31.000 Mitarbeiter beantragt. Der Vorstand selbst verzichtet auf 20% seines Gehalts sowie die erfolgsabhängige Prämie. Der Konzern hat bereits Szenarien entwickelt für weitere Monate des Stillstands. Doch wie lange kann die Lufthansa solch eine Situation überstehen? Lufthansa-Vorstandschef Carsten Spohr.
Ganz ehrlich, wir wissen nur, dass wir es länger durchhalten als andere.
Klar scheint aber auch zu sein, je länger die Krise anhält, desto stärker ist der Staat gefragt. Langfristig mache es betriebswirtschaftlich keinen Sinn, auf diesem Niveau weiterzufliegen.
Die Lufthansa dünnt den Flugplan weiter aus. Wie hat die Börse reagiert? Die Frage geht heute an Sebastian Schreiber, der für uns den Börsenhandel beobachtet.
Ja, das kam nicht schlecht an, was die Anleger da heute bei der Bilanzpressekonferenz gehört haben. Da gibt es im DAX ein dickes Plus von etwa 8% für die Lufthansa-Papiere kurz vor dem Handelsschluss. Es ist aber wohl nur eine kurze Verschnaufpause, die nichts daran ändert, dass die Lufthansa tief in der Krise steckt.
Und auf der anderen Seite, welche Aktien verlieren besonders?
Ja, Heidelberg Zement zum Beispiel sticht da heraus. Der Baustoffkonzern ist das Schlusslicht im DAX. Da geht es heute etwa um 7% bergab. Heidelberg Zement hat seine Jahresprognose zurückgezogen. Klar, Grund ist die Corona-Krise und das tut Heidelberg Zement richtig weh.
Die EZB und ihr Notfallprogramm, schafft das mehr Vertrauen insgesamt?
Zumindest gibt es keine neuen Talfahrten oder Hiobsbotschaften vom Aktienmarkt. Dieses Notprogramm der EZB hat dem DAX heute Morgen durchaus nach oben geholfen. Am Mittag ist das Börsenbarometer dann wieder ins Minus gerutscht. Jetzt am Nachmittag dann doch noch ein Comeback. Der DAX ist im Plus und notiert kurz vor dem Handelsschluss bei 8.595 Punkten. Ein Plus ist das von 1,8%, 155 Zähler mehr als gestern. Nicht gerade vertrauensbildend wirkte dagegen eine andere Nachricht. Wir haben es vorhin schon gehört, der IFO-Geschäftsklima. Der Klimaindex ist auf den tiefsten Stand seit 2009 gerutscht. Vom IFO-Institut heißt es, es sei denkbar, dass das BIP um etwa 6% einbrechen könnte, so stark wie in der Finanzkrise vor 10 Jahren.
Ja, und wie entwickelt sich der Euro in diesem Umfeld?
Ja, der Euro, der schwächelt weiter ganz schön. Er ist auf den tiefsten Stand seit 3 Jahren gefallen. Gerade schwankt der Euro um die Marke von 1,07 $. Ein Minus von 2% ist das.
Dann schauen wir noch auf die Anleihen und auf das Gold.
Ja, die Umlaufrendite, die steigt ganz leicht an von minus 0,36% auf minus 0,34%. Der Goldpreis bleibt einigermaßen stabil. Die Feinunze Gold kostet 1.483 $ und liegt damit in etwa auf dem Vortageskurs.
Und das war der Börsenbericht heute von dem Kollegen Sebastian Schreiber. Damit endet Wirtschaft und Gesellschaft. Hier folgen die Nachrichten, anschließend dann Kultur heute mit meiner Kollegin Enne Seidel und dem Thema Corona und Kino, schwarze Leinwand. Mein Name ist Sina Fröndrich. Bleiben Sie gesund und optimistisch.